Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wann diese vermaledeite Corona-Pandemie vorbei sein wird oder zumindest unter Kontrolle sein wird, das kann mit Sicherheit niemand sagen. Völlig verschwinden wird Covid-19 wahrscheinlich nicht so schnell, mit Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Arbeit, auf unsere Wirtschaft. Die letzten 12 Monate waren ziemlich turbulent und sie haben gezeigt, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht und in welche Richtung sie gehen könnte. In dieser Sendung sprechen wir über die Welt danach, in der uns Covid hoffentlich nicht so stark durcheinanderbringen wird, wie das bisher der Fall war. Wir senden aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Corona-bedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich begrüße NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die Auseinandersetzung mit der Corona-Strategie oder dem Fehlen einer solchen Strategie ist das tägliche Geschäft für die kleine Oppositionspartei. Ich freue mich, dass der Sozialwissenschaftler Bernd Marin dabei ist. Hallo.
Hallo.
Professor Marin ist Direktor des Europäischen Büros für Politik, Beratung und Sozialforschung und er hat dieser Tage im Falter Verlag ein Buch herausgegeben, Die Welt danach, Leben, Arbeit und Wohlfahrt nach dem Corona-Camp. Das ist der Titel und das ist dieses Buch. Es ist ganz neu. Und ich begrüße sehr herzlich Barbara Todt. Hallo.
Hallo.
Barbara Todt leitet im Falter das Medienressort. Sie hat alle Drehungen und Wendungen der Corona-Strategie verfolgt. Frau Meindl-Reisinger, Europa steckt in einer dritten Welle. Die Infektionen in Österreich sind hoch, viel höher als im Nachbarland Deutschland. Aber die Führung dieses Staates scheint nicht wirklich zu wissen, was dagegen zu tun ist. Man hat schon den Eindruck einer gewissen Hilflosigkeit in vielen Staaten in Europa. Ist das, Frau Meindl-Reisinger, nicht eine Ausnahmesituation, in der man auch als Oppositionspartei sagen muss, wir sollten alle Kräfte bündeln, so etwas tun wie eine Konzentrationsregierung für die Zeit, bis durch die Impfungen wir die Lage unter Kontrolle haben?
Also das sind meiner Meinung nach sehr viele Fragen in einer Frage von Ihnen. Zunächst einmal, also gibt es ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie schwierig die Situation ist? Oder anders gesagt, möchte auch nur irgendjemand tauschen derzeit mit jemand, der jetzt Entscheidungen treffen muss? Nein, also dass das komplex ist und hochschwierig ist, das versteht jeder und jede. Und da gibt es auch von unserer Seite als konstruktive Opposition jede Bereitschaft, vor allem des Dialogs, dass man sagt, schauen wir uns gemeinsam den besten Weg an. Das zweite Thema, das Sie da aber so ein bisschen ansprechen, ist die Frage, soll sich die Opposition oder sollen sich Medien grundsätzlich vielleicht in solchen Krisen zurückhalten? Und da haben wir gerade jetzt eben, wir erheben als NEOS, das NEOS Lab, also unsere Akademie, erhebt jährlich gemeinsam mit dem Institut SORA den sogenannten Freiheitsindex. So haben wir das auch heuer gemacht, natürlich mit einem Corona-Schwerpunkt. Und da ist es schon ganz interessant, da gibt es immer auch die Frage sozusagen zu Freiheitsliebe und zur Einstellung zur Demokratie, dass schon 4 von 10 Österreicherinnen und Österreichern eben sehr ambivalent sind und durchaus der Meinung sind, dass Medien und auch Opposition sich zurückhalten sollten mit ihrer Kritik in Zeiten so einer Krise. Ich sehe das nicht als meine Aufgabe, hier jetzt sozusagen zwanghaft in einen Schulterschluss zu gehen, weil ich davon überzeugt bin, dass in einer liberalen Demokratie der Diskurs ganz grundsätzlich immer stattfinden muss. Und er muss ganz gerade dann stattfinden, wenn es um so grundsätzliche Fragen geht und um so fundamentale Grund- und Freiheitsrechte, wie wir es ja auch gerade jetzt diskutieren. Das heißt, konstruktiv sein ja, gemeinsam Lösungen suchen, ja. Aber diesen Weg, dass man uns da irgendwie mundtot macht, sicherlich nicht gehen, weil ich davon überzeugt bin, es gibt eine Welt auch nach Corona, dass unsere Demokratie, die Diskursfähigkeit und auch die offene Gesellschaft Bestand haben muss darüber hinaus.
Bernd Marin, in Italien gibt es das Kabinett Draghi. Das ist eine Art Konzentrationsregierung. Mundtot gemacht wird deswegen niemand. Man hat doch in Österreich das Gefühl, das politische System ist schon überfordert. Die politischen Akteure schaffen es nicht, ihren Willen zu bündeln, sodass die Gesellschaft das Gefühl hat, okay, da geht es in eine klare Richtung. Warum ist das so?
Ja und nein. Also ich darf mal ausnahmsweise der Kollegin Meindl-Reisinger widersprechen, mit der ich oft einer Meinung bin, aber eine Zeit nach Corona wird es vermutlich höchstwahrscheinlich nicht geben. Das Wunder der SARS-Epidemie 2003, dass das einfach spurlos verschwindet, wird nicht passieren. Es wird keine Welt nach Corona und ohne Corona geben, aber es wird hoffentlich sicher sogar eine nach dem Corona-Camp, wie ich das genannt habe, der Quarantäne geben. Also in der ursprünglichen Fassung hat das Post-Quarantimes geheißen. Nach den Quarantimes wird es eine Gesellschaft geben und die wird besser sein als die jetzige, bisherige. Aber es wird eine Welt mit Corona sein. Die Frage ist einzig jetzt, und ich glaube nicht, dass wir dazu eine Konzentrationsregierung bräuchten. Wir bräuchten beispielsweise Konsens. Wenn aber innerhalb der türkisen Kanzlerpartei oder auch innerhalb der sozialdemokratischen Opposition mehrere Strömungen gegeneinander arbeiten und dann auch noch die Regierungspartner gegeneinander arbeiten, dann kann das nicht funktionieren und dann würde auch eine Konzentrationsregierung daran nichts ändern. Ich bin überzeugt, dass jede Geschichte endet, so wie sie vom Ende her erzählt wird. Und ob wir irgendwann einmal ein Mirakel, ein österreichisches Wunder oder ein österreichisches Fiasko sozusagen erzählen werden, unseren Kindern, Enkelkindern, oder einfach das Mittelmaß, das untere Mittelmaß, das derzeit vorherrscht, sozusagen erinnert werden wird, das wird durch das Impfmanagement entschieden. Und das Impfmanagement ist natürlich ein einziges Fiasko. Ein einziges Chaos von Anbeginn, und zwar, ich sage ausdrücklich, das nationale Impfmanagement. Es geht nicht um die Europa, das ist nicht ein Europa-Bashing, das wäre hier völlig unangebracht, sondern was in den einzelnen Ländern passiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Lass uns im Detail über das Impfmanagement kommen wir gleich darauf zurück. Barbara Todt, dieses Gefühl, da ist Führungsschwäche. Beim Kanzler, bei der Regierung, eigentlich im ganzen Land. Ist das zurückzuführen darauf, dass bei der Kanzlerpartei Show-Effekte das Allerwichtigste sind und das ist in einer Krise wie jetzt daneben? Oder weil doch so viele Corona-Verharmloser noch das Sagen haben? Barbara?
Also ich glaube, man muss es ein bisschen sortieren. Ich bin eigentlich auch sonst immer einer Meinung mit Herrn Marin, aber da muss ich jetzt auch dagegen halten. Ich finde das Impfmanagement nicht so schlecht, wie es getan wird. Also wir liegen derzeit bei 13%, die der Bevölkerung sind mit einem Erststich immunisiert. Das ist im europäischen Mittelfeld ein bisschen besser, aber jetzt nicht, ich meine, nicht irgendwie am Ende Europas. Also insofern, so schlecht kann es nicht sein, wenn wir im Mittelfeld liegen. Was aber, finde ich, total verloren gegangen ist, und das ist besonders schwierig in der jetzigen Situation, die ja sehr unübersichtlich ist. Da gibt es Leute, die haben den Erststich, dann gibt es welche, die sind immunisiert, weil sie eine Erkrankung überlebt haben. Andere warten sehnsüchtig, dass sie endlich drankommen. Also das ist so Kakophonie. Man kennt sich nicht so recht aus. Und was fehlt, ist eine Regierung, die so wie vor einem Jahr quasi angesichts des Schocks der ersten Welle gemeinsam an einem Strang zieht. Und das passiert nicht. Im Gegenteil, wir haben quasi Business as usual, so wie eins in der großen Koalition. Da fliegen die Hackeln zwischen den Türkisen und den Grünen. In der letzten Woche war das ja wunderbar zu sehen an der Auseinandersetzung um einen Gesundheitsbeamten, den Herrn Auer, der dann quasi abgezogen wurde von den Agenten des europäischen Impfmanagements. Und sie fliegen aber nicht nur in Österreich, sondern sie fliegen ja auch auf EU-Ebene. Also Sebastian Kurz hat sich auch in Europa in den letzten Tagen mit seiner Kritik am europäischen Impfmanagement eigentlich total ins Abseits gestellt. und ist sozusagen innenpolitisch und jetzt auch europapolitisch unter Druck. Das macht ihn nervös. Und dadurch fehlt einfach das, was er sonst sehr gut kann, nämlich Stimmungen aufgreifen und quasi Menschen mitnehmen. Da versagt er momentan
völlig. Frau Mendler-Reisinger, wie sehr bewegt sich Europa in dieser doch so entscheidenden, für die ganze Union so entscheidenden Impffrage an den Rand der Union durch all das, was jetzt passiert ist, auch diese Kontroverse zwischen Brüssel und dem Kanzler?
Also ich würde zuerst noch mal ganz kurz eingehen auf diese Frage des Leaderships oder Führungsversagens. Ich glaube, dahinter steht schon auch neben dem Kampf der Eitelkeiten, würde man mal sagen, zwischen Türkis und Grün und vor allem zwischen meines Erachtens Kanzler und Gesundheitsminister, die da sich irgendwie ein Match auch liefern über Beliebtheitswerte, was fatal ist, steht ein ganz anderes grundsätzliches Problem, wenn man so will, aber der Türkisen an sich, nämlich auf eine Politik zu setzen, die ganz stark Schlagzeilen und Marketing getrieben ist. Also das, was ich ja oft gesagt habe, das ist eine Schönwetterregierung, die in Zeiten eines durchschnittlichen Wachstums von 2-3%, wo es vielleicht ein bisschen was zu verteilen gibt und einen kleinen Rädchen zu drehen gibt, ganz gut performen können, weil sie wissen, wie sie Medien bespielen, wie sie Schlagzeilen generieren, wie sie auch über Tage einen Diskurs gestalten können. Was aber tatsächlich fehlt, und jetzt ist meine grundsätzliche Frage, welche Fähigkeiten braucht es dafür, ist eigentlich die Execution-Ebene, also die Management-Ebene. Das heißt, ich finde, wir sehen ja kein Versagen darin, dass man Pressekonferenzen macht und eine Schlagzeile produziert, teilweise vielleicht nicht einmal ein Versagen darin, eine Vision auszuschildern, weil das tun die, mag nicht immer meine sein, aber das tun die schon. Aber wo es tatsächlich hapert, ist die Umsetzung. Es wird ganz viel angekündigt und dann eigentlich nicht umgesetzt. Aber ich will jetzt die Frage nicht unterschlagen zum Thema Europa. Also ich habe am Wochenende auch einen Kommentar gepostet, ich glaube aus der New York Times von Paul Krugman, der sich schon sehr kritisch auseinandersetzt, wie Europa die Frage des Impfens generell im Vergleich zu den USA auf den Weg gebracht hat. Jetzt kann man argumentieren, da wird es auf ein paar Wochen nicht ankommen. Ich sehe das schon ein wenig anders. Wir sehen beim Thema Impfen, dass das vergleichsweise langsam, vorsichtig und bürokratisch passiert. Und wir sehen es ja in Wahrheit bei anderen Themen auch. Also wenn wir die Frage stellen, auch ich gebe Ihnen recht, Corona wird nicht verschwinden, aber wo soll denn das Wachstum und der Wohlstand zukünftig herkommen? Was ist überhaupt die Vision für den Kontinent Europa? Dann stehen wir schon mittlerweile da und schauen auf Marktkapitalisierungen in den USA und China, wenn es um große digitale Player geht. Und wir haben halt SAP und sonst noch ein paar kleine und sind eigentlich ratlos. Das ist nicht neu, aber es kumuliert sich jetzt so massiv die Frage dieses alten, ehrwürdigen Kontinents und der Frage der zukünftigen Stellung in der Welt und Wettbewerbsfähigkeit. Und es ist ein Schlusssatz, sage ich ja auch, dieses Gerede von Comeback kann ich nicht hören, weil es wird kein Comeback geben, weder für Österreich noch für Europa und das darf es auch nicht. Da wird jetzt ganz viel beschleunigt. Das heißt, es muss ein Mut sein eines echten Neustarts in ganz vielen Bereichen.
Und das ist doch auffällig. Die USA haben ein schlechteres Gesundheitssystem als Frankreich, Deutschland, die meisten westeuropäischen Staaten. Sie hatten letztes Jahr den Donald Trump, der ein Chaot war, destruktiv war und sind jetzt viel, viel weiter beim Impfen als Europa. Die Unterschiede sind dramatisch. Bernd Marin, jetzt denken wir ein bisschen auf nachher jetzt. Gehen wir ein bisschen in die Zeit, nachdem die Pandemie so uns im Griff hat. Muss nicht wirklich eine Schlussfolgerung sein, bitte hören wir auf mit der Kleinstaaterei. Wir brauchen zum Beispiel, in Amerika gibt es einen Impfplan. Der Joe Biden überfährt alle Gouverneure, Bürgermeister mit einem klaren Impfplan und hat innerhalb von Wochen aufgeholt. In Europa, also traut sich, gibt es ja nicht einmal einen ordentlichen Impfplan in den Nationalstaaten, geschweige denn einen europäischen
Impfplan. Ich würde sagen, Impfplan. Bei uns sie halten sich ja die Bundesländer nicht dran.
Genau.
Also es ist
Bernd.
Nicht nur es gibt keinen gesamteuropäischen Impfplan, es gibt auch nationale Impfpläne kaum. Oder dort, wo sie sind, werden sie ständig verletzt. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt natürlich, das nationale Impfgremium hat eine Priorisierungsliste erarbeitet, deren Philosophie eigentlich in den meisten Ländern geteilt wird, nämlich, dass wir nach Verletzlichkeit, nach Vulnerabilität, nach Risikoklassen die Bevölkerung gruppieren in 7 verschiedene Gruppen und dann das entsprechend abarbeiten, diese Priorisierungslisten. Jetzt ist genau das passiert ständig nicht. Ich gebe das Beispiel, das allerjüngste Beispiel war, dass eine Zeitung eröffnet mit Aufstand der Polizei und es wird sozusagen die Fassungslosigkeit der Polizisten namens eines Gewerkschafters, Polizeigewerkschafters, der christlichen Gewerkschaft, gegen den Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister würde quasi den Polizisten, die täglich an der Front sind und sich von Corona-Leugnern ins Gesicht spucken lassen müssen, die Impfung verweigern zugunsten Älterer. Nun, diese sogenannten Älteren, das ist die Altersgruppe meist beispielsweise meiner Generation, diese 65- bis 69-Jährigen sind die am geringsten durchgeimpfte Gruppe der gesamten Bevölkerung. Nirgendwo, nicht bei den Jüngeren und nicht bei den sehr viel Älteren, wurde so wenig geimpft. 2% in etwa von und dieser Generation sind bisher im zweiten Mal geimpft worden, völlig immunisiert und glaube ich 6% oder so zum ersten Mal.
Also das heißt, es wird nicht durchgezogen. Das heißt, es wird das, was man eigentlich vorhat, nicht durchgezogen. Es ist ein Problem der Verwaltung, ein Problem der Hochbürokratie, viele, viele Probleme. Bernd, ich möchte
nicht
jetzt...
Nicht nur der Hochbürokratie, es ist auch ein Stück Korruption. Es wird sozusagen, es werden die Bataillone der Christgewerkschafter ausgeschickt, um den eigenen Regierungspartner zu attackieren und ihn schlecht zu machen und sozusagen den Impfplan, auf den sich alle geeignet haben. Eigentlich müsste der Bundeskanzler ausrücken und sagen, wir stehen alle gemeinsam hinter dem Impfplan, die Priorisierung macht Sinn, die soll durchgezogen werden und nicht bei der erstbesten Gelegenheit sozusagen hinterrücks daraus wieder politisches
Gleichgewicht schlagen. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass unser halbwegs gut funktionierendes politisches System, gut funktionierende Verwaltung für Normalbetrieb geeignet ist. Genau. Aber für ungewöhnliche Situationen, nicht für Katastrophen, für Wendungen eigentlich dabei überfordert ist. Wie kommen wir zu einer Bürokratie, zu einer Verwaltung, die flexibler ist, die das kann, Beate Meindl-Reisinger?
Naja, aber dann, also ich würde da schon gerne auch noch einmal ganz kurz auf die Frage zurückgehen, ist das tatsächlich so? Ich meine, ich glaube, in jeder Krise, und das weiß jeder von uns, wenn eine schwierige Situation ist, dann braucht es einen fast schon, Verzeihung den Ausdruck, aber militärisch präzisen Top-Down-Ansatz. Das ist so. Also man kann meines Erachtens keine Krise wirklich gut dezentral managen, sondern das muss Top-Down passieren. So, jetzt sind wir in ganz vielen dieser Bereiche im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung. Die mittelbare Bundesverwaltung, und ich sage das seit einem Jahr, ist insofern ein unheilvolles Instrument, weil ich das Gefühl habe, dass es nach Belieben ermöglicht, Verantwortung abzuschieben. Also je nachdem, wer gerade nicht schuld sein will, delegiert man die Verantwortung entweder von der Bundesebene auf die Landesebene oder sogar auf die Ebene der Bezirksverwaltungsbehörden oder umgekehrt. Es wäre aber möglich, und jetzt komme ich, ich bin Juristin, jetzt kann man sagen, das ist realpolitisch naiv, das zu sagen, aber als Juristin sage ich es gäbe die Instrumente im Epidemiegesetz, dass man sehr wohl natürlich top-down durchgreift. Und es gäbe die Möglichkeit, auch über entsprechende Erlässe und auch Weisungen wesentlich zentraler zu arbeiten. Wir haben monatelang darüber diskutiert, dass Alten- und Pflegeheime geschützt werden müssen durch regelmäßige Tests. Uns als Opposition, wir das seit April, nachdem wir die Fehler in Schweden gesehen haben, wo Österreich noch mit dem Finger dorthin gezeigt hat und gesagt, schaut die blöden Schweden an, dass die alles verbockt haben, wir sind so viel besser. Ich sagte, bitte passen wir auf, im Herbst die Pflegeheime und Altenheime können ein Thema werden. Hat man gesagt, na, das ist Sache der Pflegeheimbetreiber. Maximal, das ist Sache der Länder. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass selbstverständlich der Bundesminister da zentral das auch anordnen kann, diese Screenings. Es hat gedauert bis, ich glaube, Ende November, Dezember, bis dann endlich dieser zentrale Schritt gemacht wurde, im Verordnungsweg das zu regeln. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. Oder an das andere Beispiel mit dem Impfplan, der ja schon angesprochen wurde. Was hindert denn einen Gesundheitsminister, einen solchen Impfplan verbindlich zu machen? Der ist nicht verbindlich. Das heißt, ich habe schon die These, dass im Rahmen dieses schwierigen föderalen Konstrukts und halt der Bürokratie es sehr wohl zumindest rechtlich die Möglichkeit gäbe, da wesentlich stärker durchzugreifen. Und dann ist es eine Frage der Persönlichkeit, eine Frage von Leadership und ja auch eine Frage von, habe ich das Backup, das durchzuziehen? Weil klar ist auch, wenn ein Kanzler nicht will, dann ist der Gesundheitsminister ziemlich allein
und umgekehrt. Und natürlich eine Frage des politischen Willens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Aber jetzt, wir wollen ja auch sprechen über die Welt sozusagen danach. Und Bernd Marin, im Buch lese ich, was alles möglich sein wird durch die Optionen, die aufgemacht werden, durch die Situation, dass wir plötzlich das Gefühl haben, es ist vieles innerhalb von kurzer Zeit möglich, was jahrelang, jahrzehntelang utopisch geklungen hat. Und da ist mir aufgefallen, die Frage der Arbeitszeitverkürzung 4-Tage-Woche. Der Bernd Marin schreibt da eigentlich, man wird durch Flexibilisierung in der Arbeitszeit, durch Digitalisierung in eine Situation kommen, wo eine massive Arbeitszeitverkürzung möglich ist. 4-Tage-Woche, ein Schlagwort. Ist das, Bernd, nicht auch genauso eine Frage des Kräfteverhältnisses, des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses, wie eine Frage der Möglichkeiten unter Digitalisierung für die 35-Stunden-Woche, 36-Stunden-Woche, früher 40-Stunden-Woche, haben die Gewerkschaften lange gekämpft und die werden ja nicht gerade stärker.
Ja, das ist eines der Merkmale der Krise, dass sie bestimmte Prozesse, die blockiert eingefroren waren, sehr stark beschleunigen kann. Ob das jetzt makroökonomisches Management ist, wo von heute auf morgen, we are all Keynesians now, oder sauvetage à tout prix, es wird, also koste es, was es wolle, plötzlich Geld sozusagen unbegrenzt zur Verfügung gestellt, um ein makroökonomisches Krisenmanagement zu gewährleisten. Oder Dinge, die wir uns seit Jahrzehnten den Mund futzlig reden. Ich habe für die Europäische Kommission in den frühen 90er Jahren Pläne über Worksharing in Krisen ausgearbeitet. Damals war das die Krise, wo VW sozusagen auf die 28,8-Stunden-Woche gegangen ist und vom Management bis zu den Fließbandarbeitern sozusagen alle in dieses Worksharing mit einbezogen hat. Und die Kurzarbeitmodelle wurden damals in den frühen 90er Jahren entwickelt und immer wieder weiterentwickelt über die Krise 2008 bis jetzt.
Wir haben, aber 4-Tage-Woche klingt sehr nach Utopie.
Überhaupt keine Utopie, sondern das wird mit Sicherheit, da schließe ich viele Wetten ab, bis zum Jahre 2035, das ist eine Utopie in Reichweite. Weil, und das heißt noch nicht, dass wir radikale Arbeitszeitverkürzungen haben. Die Arbeitszeitflexibilisierung wird fortschreiten. Jetzt haben einige sozialdemokratisch regierte Länder von Neuseeland bis Spanien angefangen, diese Experimente im großen Stil umzusetzen und mit Begleitung der Forschung zu garnieren. Das heißt ja nicht, dass wir sozusagen nur noch 30 oder 32 Stunden Wochen haben werden, obwohl es auch in diese Richtung gehen wird, sondern wir werden wahrscheinlich eine Art Turnusdienstsystem entwickeln, wo die Leute wie schon bisher sozusagen vielleicht 2 Tage in der Woche zu Hause arbeiten, 2 Tage in der Woche an einem Wahlarbeitsort, also selbst so unglaublich traditionelle Unternehmen wie Siemens AG, der älteste Industriekonzern in Europa, 173 Jahre alt, tun von heute auf morgen, innerhalb von wenigen Wochen, plötzlich machen die Wahlarbeitsorte, Wahlarbeitszeiten. Fast eine Viertelmillion Siemens-Arbeiter kommt in den Genuss dieser neuen. Man kann sich aussuchen, muss gar nicht im Homeoffice sein. Man kann 2 Tage in der Woche im Betrieb sein, 2 Tage in der Woche an einem bevorzugten Ort. Das kann ein Coworking Space sein oder wo immer, wird mit dem Arbeit, mit dem Vorgesetzten vereinbart, wo man sich am produktivsten und am kreativsten fühlt. Und dort kann man dann sozusagen seine Arbeit wahrnehmen. Über alle diese Modelle haben wir seit Jahrzehnten gesprochen, geschrieben, und plötzlich geht innerhalb von wenigen Wochen das Homeoffice statt, die Videokonferenzen statt Business Travel.
Barbara Todt, wieder da, war ein paar Minuten, und ja, ist hier, wieder da. Barbara Todt, Arbeitszeitverkürzung durch Flexibilität, Flexibilisierung der Arbeit und Erfahrungen von Homeoffice könnte doch ein Boom sein der einer neuen Diskussion sozialpolitisch.
Ja, das Schöne an Krisen ist ja, dass sie auch Chancen sind und dass ganz viel zur Verhandlung ansteht. Und da geht es ja nicht nur um die Arbeitszeitverkürzung, da geht es ja auch um Themen wie Grundsicherung, Grundeinkommen, wo es ja ganz viele Initiativen gibt, die das jetzt sehr gerne demnächst einmal diskutieren wollen. Ich sehe das quasi, da gibt es quasi Vor- und Nachteile, wie immer bei solchen ambivalenten großen Situationen. Die Vorteile sind für das Individuum, dass es sich das besser einteilen kann. Ich meine, unsere Kinder haben jetzt eine 4-Tages-Woche. Manche von ihnen finden das super, dass sie am Freitag digital unterrichtet werden. Aber es gibt ganz viele Kinder, für die das ein massiver Bildungsverlust ist, weil sie eben nicht das Setting zu Hause haben, dass das für sie, dass sie das gut nutzen können. Und ähnlich, denke ich mir, ist es bei der Arbeitszeitverkürzung. Also es gibt für viele Menschen, kann das Vorteile haben, auch das quasi flexible Arbeiten. Aber es gibt ja auch Wirtschaftssoziologinnen, die für das Recht auf Office plädieren, weil sie sagen, wenn wir alle nur in unserem Homeoffice oder Shared Office unterwegs sind, wie organisieren wir uns dann noch arbeitsrechtlich? Wie führen wir Arbeitskämpfe? Was ist mit einem vielleicht notwendigen neuen Klassenkampf, den wir in der Post-Corona-Phase brauchen werden? Also ich finde, das muss man mit sehr viel Achtsamkeit und Vorsicht diese Diskussionen führen, weil sie können auch einen Backlash, einen massiven mit sich bringen.
Frau Meindl-Reisinger, 4-Tage-Woche im Gegenzug für mehr Flexibilität. Ist das anzudenken oder sind da doch zu viele Tabus dabei für wirtschaftsliberale Politiker?
Nein, also es sind überhaupt keine Tabus dabei, aber ganz ehrlich, ich will genau nicht so diskutieren, sondern dem Motto 4-Tage-Woche für mehr Flexibilität, weil was man auch raushört und auch übrigens aus dem Buch von Herrn Marin, finde ich, schön rausliest, ist, dass es hier ganz grundsätzliche Fragen gibt, wie sich es weiterentwickelt. Und da darf es, finde ich, keine Tabus geben in der Diskussion. Faktum ist, die Arbeitswelt hat sich jetzt in einer unglaublichen Geschwindigkeit gewandelt und das wird nicht aufzuhalten sein. Ich glaube daran, dass der Druck enorm werden wird in Richtung mehr Flexibilität. Das wird auch zu mehr Produktivität führen und sicherlich auch zu Modellen der verkürzten Arbeitszeit. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, was Flexibilität bedeutet, nämlich ein ungeheures, größeres Ausmaß an Selbstorganisation. Das heißt, das sind schon ganz wesentlich Fragen zu beantworten. Wichtig ist, dass man nicht reflexhaft wieder sagt, die Gewerkschaft sagt nein oder die sagen nein. Das ist ja genau mein Ansatz, dass ich sage, hör mal endlich auf, mit diesen Modellen des 20. Jahrhunderts jetzt auf diese Entwicklungen zu antworten und schauen, einen quasi reinen Tisch machen und schauen, wo wollen wir denn grundsätzlich hin mit der Gesellschaft? Welche Dynamiken passieren? Welche Entwicklungen passieren? Weil auch das Thema Grundsicherung angesprochen wurde. Wir können da gerne auch sehr lange diskutieren über bedingungsloses Grundeinkommen oder Grundsicherung, aber gehen wir aufs Prinzip zurück. Wir haben jetzt gesehen, dass eine ganze Gruppe an Menschen, die sich bisher als Leistungsträger der Gesellschaft verstanden haben und sozusagen als Nettozahler des Staates, nämlich selbstständig, überhaupt nicht abgesichert sind in dieser Situation. Die fallen raus. Die bisherigen Systeme der Absicherung der unselbstständigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind gut und wichtig und richtig. Wird diskutiert, dass das zu wenig ist, dass Nettoersatzraten zu wenig sind, aber dass wir einen ganzen Bereich haben, egal ob das jetzt freischaffende Künstlerinnen sind, Selbstständige sind, neue Selbstständige, die eigentlich in diesen bestehenden Netzen nicht abgesichert sind. Nämlich nicht so abgesichert sind, dass auch eine Wiederaufnahme der Tätigkeit möglich ist. Weil du
das
kannst
könnte,
natürlich irgendwann immer in die
Mitte gehen. Das könnte natürlich, wenn man eine Diskussion in Richtung Grundeinkommen, eines Grundeinkommens für alle geht, könnte das natürlich genau dieses Defizit und dieses Problem angehen. Bernd Marin, wir sind fast zu Ende mit unserer Sendezeit, aber ganz kurz noch eine Frage. Joe Biden macht etwas, was eigentlich unglaublich ist. Er geht in Richtung Sozialstaat im Rahmen der Pandemieunterstützung. Es gibt Kinderbeihilfe, wird amerikaweit Kinderbeihilfe zur Armutsbekämpfung. Also das wäre so, als wenn es eine EU-Kinderbeihilfe gäbe, nicht nationalstaatlich, sondern EU-Kinderbeihilfe, die auch den armen Kindern in Bulgarien und Rumänien hilft. Bedingungsloses Grundeinkommen, ist das auf eine Diskussion, in die es jetzt gehen muss, um auszuweiten den Sozialstaat? Oder ist das eine Wiederholung von Positionen, alten Positionen, die es immer wieder gegeben hat? Große Frage, kurze Antwort.
Muss nichts diskutiert werden, es wird diskutiert. Beispiel Schweiz, eine liberal-kapitalistische Gesellschaft, kalvinistische Gesellschaft hat beschlossen, allen Kunstschaffenden um Zürich ein Grundeinkommen von 3.840 Franken im Monat, 80% dessen, was ihnen angeblich entgeht, nämlich berechnet 4.800 Franken im Monat, zu spendieren bis April 2021 mit Option auf Verlängerung. Es wird wahrscheinlich verlängert werden. Das heißt, das existiert schon in vielen Fällen. Das sind nicht nur akademische Diskussionen, sondern das sind reale politische Praktiken, die durchgesetzt werden. Und natürlich sind bestimmte Formen der Grundeinkommenssicherung werden auf der Agenda bleiben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber sozusagen, würde sich sophistiziertere Diskussionen wünschen, als sie in den letzten Jahrzehnten relativ festgefahren, Gewerkschaften gegen zum Beispiel Liberale, die das eher befürwortet haben als die Gewerkschaften, gelaufen sind. Also auch da sollten neue Alignments sozusagen zustande kommen und nicht die alten Fronten immer wieder steril neu aufgefahren werden. Und ich versuche auch das genau in der Arbeitszeitdebatte zu machen. Flexibilisierung ist einfach eine Goldader und wenn wir diese Goldader heben und fair verteilen, familienfreundliche, arbeitnehmerfreundliche sozusagen Formen machen, dann kann auch Arbeitszeitverkürzung selbstfinanziert ganz leicht als eines der Abfallsprodukte sein. Und ob wir 4-mal in der Woche 10 Stunden arbeiten oder 5-mal 8, das sollten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Familien eher selbst entscheiden können, als dass es ihnen sozusagen aufgezwungen wird. Daher aus meiner Sicht eine 4-Tage-Woche, wie gesagt, ich bin bereit, Wetten entgegenzunehmen, im Jahr 2035 werden wir sie durchgehen.
Bernd, Marien.
Darf ich vielleicht kurz noch etwas dazu sagen? Es ist ja auch da ein Trend. Also wenn wir sehen bei uns jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann ist das eine ganz andere Erwartungshaltung jetzt schon. Also diese Generation, das kann ich schon berichten, die geht genau mit dieser Erwartungshaltung der Flexibilität und phasenweise viel arbeitens im Gegenzug zu phasenweise dann vielleicht sogar auf Yoga-Retreat fahren tatsächlich an die Sache ran. Also da ist schon etwas Ungeheuerliches in Bewegung, das vielleicht gar nicht so gesehen wird teilweise von der Politik oder von den althergebrachten Institutionen.
Und wir haben hineingeblickt in genau diese Fragen. Das war ein Falter-Talk über die Möglichkeiten und die Risiken der Zeit nach der Pandemie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Meindl-Reisinger, bei Bernd Marien und bei Barbara Todt fürs Mitmachen. Diskussionen wie diese gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Daher darf ich Ihnen ein Falter-Abonnement ans Herz legen, zu bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falter-Radio. Den Podcast mit Raimund Löw.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.